Guten Morgen. Vater, im Namen Jesu kommen wir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du selbst das lebendige Wort Gottes hier gegenwärtig bist. Wir danken dir dafür, dass du uns das geschriebene Wort gegeben hast. Wir bitten dich, dass du kommst und dass dein Wort heute eindringt in unsere Seele und in unser Herz und scheidet Mark und Bein, Seele und Geist. Herr, dass du kommst mit Überführung. Wir kommen gegen alle dunklen Mächte, gegen alles, was versucht, uns abzulenken und abzuhalten, gegen alles, was versucht, dir zu widerstehen und zu widersprechen. Wir bitten, dass du kommst mit einer Erleuchtung, mit einer neuen Tiefe, mit einer neuen Liebe und mit Kraft und deiner Gegenwart. Das bitten wir dich im Namen deines heiligen Sohnes Jesu. Amen. Das war nicht die Predigt. Der Christ arbeitet gerne. Ja, der Erste denkt sich jetzt schon, oha, warum bin ich nicht zu Hause geblieben? Der Christ arbeitet gerne. Was könnte er denn sonst tun? Gott arbeitet gerne. Ist das richtig? Gott ist ein schöpferischer Gott. Gott ist ein kreativer Gott. Gott ist jemand, der nicht schläft und nicht schlummert. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und der Mensch ist zu Gottes Bild geschaffen. Also kann es gar nicht anders sein, als der Christ arbeitet gerne. Richtig? Der Christ liebt auch gerne und er denkt auch gerne, auch wenn er das manchmal nicht zugibt, um nicht so aufzufallen in dieser Welt. Aber diese drei Sachen, denken, lieben und arbeiten, die hat der Mensch, weil er das Bild Gottes ist. Kann ich ein Amen kriegen? Gibt's ja wohl nicht. Oh Gott, wie komme ich hier nur wieder raus? Hat da hinten links jemand gedacht? Ja, wie ist das denn mit der Arbeit? Was haben Adam und Eva im Paradies gemacht? Den ganzen Tag rumgesessen, Füßchen hoch und Früchte gegessen. Richtig? Ja? Weiß irgendjemand, wie viele Arten es auf der Welt gibt? Die sind alle an ihm vorbeigetigert und Gott hat gesagt, du gibst den Namen. Und dann für den Garten zu sorgen. Gott hatte gesagt, macht euch die Erde untertan. Ihr seid meine Verwalter. Ich arbeite anderswo weiter, aber ihr seid die, die arbeitet. Ja, neulich sagt mir jemand, der Christ und die Arbeit. Arbeit ist eine Folge des Sündenfalls. In vollem Ernst. Da musste ich darauf zurückkommen, da habe ich mal nachgelesen und gelesen, nein, vorher, da war viel Arbeit. Die Qualität der Arbeit hat sich vielleicht verändert, ja. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du Dornen und Disteln bekämpfen müssen, um die Früchte der Arbeit genießen zu können. Aber die Arbeit an sich, die stammt von Gott. Die ist Gottes Idee. Seid ihr begeistert? Gut. Nachdem ich euch soweit gekriegt habe, dazu zu stimmen, lesen wir mal im Epheserbrief. Epheser 6, die Verse 5 bis 8. Ihr Sklaven, das spricht uns an. Seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern. In Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit dem Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Titus 2, Vers 9 bis 10. Kennt ihr das? Es sollte alles durch zwei oder drei Zeugen bestätigt sein. Das gilt auch für Schriftstellen. Wenn man so eine komische Schriftstelle findet wie: Da lassen sich Menschen für die Toten taufen und die taucht nur einmal auf, dann brauchen wir da gar nicht groß reininterpretieren. Also bis jetzt könnten wir diese Sache mit den Sklaven noch ignorieren, aber wir lesen in Titus 2, die Verse 9 bis 10. Den Sklaven sage, mein lieber Titus, dass sie ihren Herren in allen Dingen sich unterordnen, ihnen wohlgefällig sein und nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Heilandes Ehre erweisen in allen Stücken. Dann noch den dritten Zeugen im 1. Petrusbrief 2, zu dem könntest du mal gehen, 1. Petrus 2, Verse 18 und folgende. Da mahnt Petrus auch an die Sklaven: Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht nur den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Also, übersetzen wir mal. Sklaven, da könnte man heute sagen Arbeitnehmer oder Arbeitende. Hausknechte klingt auch schon nicht schlecht. Ja, seid den Herren unterwürfig in aller Furcht, nicht nur den Guten und Gelinden, Free Bible 2004, Gelinden, gut, sondern auch den Verkehrten. Ah, danke, der Service hier ist unglaublich. Okay, das spricht jetzt diese Stelle an. Was ist denn beim Sündenfall mit der Arbeit schiefgegangen und wie halte ich mich dazu? Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Ihr Mitarbeiter, ordnet euch in die Arbeit, wo ihr seid, ein. Das gilt jetzt nicht nur für bezahlte Arbeit, das gilt genauso für heilige Arbeit in der Gemeinde oder für häusliche Arbeit, die auch heilig ist zu Hause. Und ordnet euch den Herren unter. Ja, aber da muss sich der Herr doch bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Ich muss doch jetzt nicht, wenn er komisch ist, wenn er seltsam ist, wenn der Dinge von mir verlangt, dann muss ich mich da doch nicht unterordnen, oder? Na gut, der zweite Teil des Verses verrät das schon. Ordnet euch auch den Wunderlichen unter. Ja. Schade eigentlich, ne? Aber ich kann da auch nichts wegnehmen. Also offensichtlich arbeitet der Christ gerne. Beim Sündenfall ist was schiefgelaufen, die Sache mit den Dornen und Disteln. Aber trotzdem fordert das Wort Gottes uns wiederholt auf, wir sollen uns der Arbeit unterordnen und in die Arbeit einordnen. Und das ist mein erster Punkt heute. Ich möchte ermutigen zu einer göttlichen Zufriedenheit. Viele Menschen, die auch hier sind, die sagen, ja, aber dies und das und das und dies und jenes. Und wenn das besser wäre und wenn das schöner wäre, dürfen wir, wenn wir diesen Vers so betrachten, dürfen wir dann widersprechen? Dürfen wir sagen, meine Arbeit ist schlecht oder das, was ich im Haus machen muss, das ist schlecht? Dürfen wir das? Dürfen wir so widersprechen? Hallo? Seid ihr eingefroren? Dürfen wir widersprechen? Ja, ich denke da, gibt es zwei Dinge zu berücksichtigen. Das eine ist ja und das andere nein. Wir dürfen widersprechen, aber mit der richtigen Herzenseinstellung. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, ich bin Sklave. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin Mitarbeiter irgendwo und ich habe einen wunderlichen Chef. Ich habe Verhältnisse, die so nicht in Ordnung sind. Die hundertprozentig strikte Auslegung hier wäre, da musst du durchgehen, der Geist Gottes führt dich durch, trägt dich durch und du wirst belohnt im Himmel. Predigten dieser Art habe ich auch schon gehört, ja. So dieses Verschieben ins Jenseits, später, da wird alles Gott. Das hilft einem jetzt in dem gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Man fragt sich, was habe ich denn da für einen Gott erwischt? Gut. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ach ja, weißt du, ja, ich verstehe das ja, das ist so schade und so schlecht und das Leben und ich weiß nicht, wie Gott dir das zumuten kann. Und das bezieht sich ja nur auf die Sklaven damals und du bist ja, heutzutage bist du ja, also ich verstehe dich. Und da kommt viel aus Humanismus. So, und wo ziehen wir jetzt die Grenze dazwischen? Ich würde die Grenze dazwischen ziehen, eine Herzenseinstellung zu entwickeln, die sagt, ich kann mich hier einordnen. Alle drei Bibelstellen sprechen davon. Du ordnest dich nicht einem weltlichen Herrn unter, sondern du ordnest dich der Autorität Christi unter. Du ordnest dich Christus unter. Aber trotzdem sollen wir in allem unsere Bitten und Flehen vor Gott kommen lassen. So, die Kernbotschaft ist, die Kernaussage ist, kann ich mich hier einordnen und sagen, ich bin Christus untertan, aber trotzdem sagen, Vater, bitte, ich bin hier nicht glücklich. Ich weiß, dass du Herr meines Lebens bist und ich weiß, dass die Dinge, die ich hier erlebe, zum Teil auch gut sind, weil sie mich formen, aber sie belasten mich und ich würde gerne Veränderungen erfahren. Aber ich vertraue dir. Das Thema, ich vertraue dir, hatten wir heute schon öfter. Oder sagen wir, ich ordne mich unter, aber ich murre dabei im Herzen. Eine Frage ist auch, warum uns das so stört. Und manchmal stört uns das einfach nur aus fleischlichen Gründen. Ja, weil unser Fleisch meckert, weil unser Fleisch rebelliert. Und der Klassiker befindet sich im Alten Testament. Als Beispiel dafür, Gott hatte die Israeliten befreit, freigemacht aus der Sünde und hat sie reingeführt in eine neue Arbeitssituation. Sie waren vorher in einer Arbeitssituation, sie waren Sklaven, sie mussten echte Sklaven, sie wurden ausgepeitscht, geschlagen, getrieben, sie mussten Stroh sammeln, sie mussten Ziegel machen, sie mussten ihre Kinder abliefern, damit die umgebracht werden konnten, also unschöne Sachen. Und Gott hat sie befreit und dann kamen sie in die Wüste und Gott hat sie versorgt mit Wasser und mit Manna und eigentlich fühlten sie sich da ganz wohl, außer in 4. Mose 11, ab Vers 4 lesen wir, das fremde Volk unter ihnen, das war lüstern geworden. Sie hatten also auch noch andere Leute mitgenommen. Da fingen die Israeliten auch wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebelchen und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt. Denn unsere Augen sehen nichts als Manna. Also die übernatürliche Versorgung Gottes, die sie in dieser Situation erfahren haben, haben sie verglichen mit all dem Schönen und Guten, was damals war. Und haben völlig vergessen die anderen Dinge, die Gott für sie und an ihnen verändert hat. Und das ist so der erste Punkt, wo ich wirklich zur Zufriedenheit ermutigen möchte. Die Situation, in der du bist. Geh nach Hause, lass dir vom Geist Gottes, vom lebendigen Wort Gottes aufschlüsseln, was davon Fleisch ist, was dir nicht gefällt, ja, wo dein Fleisch ruft, das geht nicht. Und wo es eine echte Sache ist, wo du vor Gott kommen kannst und sagen kannst, Vater, ich bitte um etwas und ich weiß, wenn ich dich um etwas bitte, dann bekomme ich nichts Schlechtes, nichts Schlechteres. Ja, das ist so der erste Punkt. Dazu muss man bereit sein, sich vom Geist Gottes auseinandersetzen zu lassen, woher diese Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind, kommen. Ob das Fleisch ist oder ob das tiefere Dinge sind. Gut, also ich ermutige zu göttlicher Zufriedenheit. Warum? Weil wir Gott nachfolgen und Gott nahe kommen möchten. Und zum Zweiten, um einer heiligen Unzufriedenheit Raum zu machen. Die Tatsache, dass wir so oft unzufrieden sind mit den Sachen, die ich gerade geschildert habe, ja, so dies und jenes und das gefällt mir nicht und die verhindert, dass wir mit den Sachen unzufrieden sind, mit denen wir unzufrieden sein sollten. Die Tatsache, ich sage das nochmal, die Tatsache, dass wir die Unzufriedenheit unseres Fleisches spüren und sagen, ja, das kann so nicht bleiben, die steht dem im Weg, dass wir mit den Sachen unzufrieden sind, mit denen wir wirklich unzufrieden sein sollten. Ich weiß nicht, krieg den Satz nicht kürzer hin. War's trotzdem halbwegs? Ja, gut. Okay. Judas hat einen Brief geschrieben. Ich lese andere Leute Post, ich bekenne mich dazu. Dort steht Judas ab Vers 20. Ihr, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Das sind Dinge, mit denen wir unzufrieden sein sollen. Wenn ich jemand sehe, der zweifelt, dann sollte mich das mit Unzufriedenheit erfüllen. Wenn ich jemand sehe, der schwankt, wer einen Tag hier ist und die nächste Woche weg ist, weil er weiß, dass ich predigen werde, mit dem sollen wir Mitleid haben und behaupten, dass jemand anders predigt, damit er wieder kommt. Wir sollen unzufrieden sein. Wir sollen unzufrieden sein damit, dass die Menschen um uns rum im Feuer sind. Andere reißt aus dem Feuer. Wer von euch hat ein offenes Kaminfeuer zu Hause? Ein paar, ja. Was passiert, wenn da so ein Scheit so richtig schön brennt? Wie kannst du das rausreißen? Eigentlich nur, indem du reingreifst, dich in die Gefahr begibst, dich selbst zu verbrennen, das rausreißt. Und dann hast du erstmal ein qualmendes Stück Holz in der Stube, das dir die ganze Hütte voll qualmt. Dazu musst du bereit sein, ja. Aber das ist die Unzufriedenheit, zu der wir aufgefordert sind. Eine andere Stelle der Unzufriedenheit. Jesus selbst. Jesus war Jesus mal unzufrieden? Wann denn? Im Tempel, genau. Als sie nahe hinzukamen zu Jerusalem, da sah er die Stadt und weinte über sie. Und er sprach, wenn du doch nur erkennen würdest, die Zeit, was zum Frieden dient, aber es ist vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit kommen, da werden deine Feinde um dich eine Mauer aufwerfen. Sie werden dich belagern, sie werden dich von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern. Sie werden in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast. Und dann kommt es, dann geht er hinein in den Tempel und fängt an, die Händler auszutreiben. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, dieses Haus soll ein Bethaus sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Was heißt das, es soll ein Bethaus sein? Das heißt, dieses Haus ist der Ort, wo die Welt Gott findet. Dieser Tempel ist als der Platz bestimmt von Gott, wo Menschen hinkommen und Gott begegnen können und frei werden können. Und die Juden damals haben diesen Auftrag Gottes so verändert, dass sie den Gewinn daraus gezogen haben, materiellen Gewinn. Aber sie haben dadurch Menschen abgehalten, ins Reich Gottes zu kommen. Jesus sagt mal, ihr blinden Pharisäer, ihr habt den Schlüssel des Himmelreichs. Aber ihr geht selbst nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr auch nicht hinein. Das sind die Zustände, mit denen wir unzufrieden sein sollen. Heilige Unzufriedenheit, die uns dazu bringen sollen, zu fasten. Und wir merken, dass mit dem Augenblick, mit dem wir anfangen zu fasten, Kraft ausgegossen wird. Die uns dazu bringen sollen, zu beten und vor Gott zu flehen. Und in dem Augenblick, in dem wir zu beten beginnen, wissen wir, dass Lebensqualität sich verändert. Dass Menschen, die gerade noch auf dem Weg in dieses Feuer waren, plötzlich gar nicht mehr so gut brennen und rauskommen da. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir von jemand, der interessiert ist, aber es ist ihm nicht wirklich wichtig, was da abgeht. Also wenn das zu viel Arbeit bedeutet, dann vielleicht doch eher nicht. Wie kommen wir dahin, zu jemand zu werden, der verändert ist und der an der richtigen Stelle zufrieden ist und an der richtigen Stelle unzufrieden ist? Vorschläge. Wie kommen wir dahin? Was müssen wir tun, um diese alte fleischliche Unzufriedenheit, dieses Knoblauch und Zwiebelchen, Manna, das zu überwinden und hinzukommen zu, Vater, das kann nicht sein, dass diese Menschen, die dort neben mir wohnen, dass ich keine Tür offen habe, um ihnen zu erzählen, wie gut du bist. Dass dieser Kranke nie gehört hat und wenn ich ihm erzähle, nur lacht, dass Heilung bei dir möglich ist. Wie komme ich dahin? Von A nach B. Bitte? Gebet. Eine Sache ist Gebet. Also was erstmal nicht ist, schön, dass das keiner gesagt hat, ist sich selbst überreden oder hart dran arbeiten. Man kann das nicht selbst erzeugen. Gebet ist eine ganz wichtige Sache, ja. Gebet heißt, sich zu Gott hinzubewegen, mit Gott zu sprechen. Und wenn man dann ab und zu auch noch eine Pause macht und zuhört, dann spricht Gott auch zu einem und beginnt sein Herz zu teilen. Gott ist bereit, auf unglaublich tiefer Ebene mit uns zu teilen. Ja, was könnten wir sonst noch tun, um nicht so zu bleiben, wie wir sind, sondern verwandelt zu werden in das, das dann diese Welt verändert? Kindschaft leben. Wer hat das gesagt? Sehr schön. Ja, Kindschaft leben, das läuft darauf raus, auf Beziehung, darauf, Gott nahe zu sein. Wir finden auch wieder dazu ein paar Bibelstellen. Die eine haben wir vorher schon gelesen. Ihr, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Das ist ein komplizierter Satz. Das liegt daran, dass sich das Hebräische bzw. Griechische nicht so leicht übersetzen lässt. Das heißt, ihr, meine Lieben, erbaut euren allerheiligsten Glauben auf betend in Heiligem Geist. Also beten in anderen Sprachen. Erfüllt sein vom Heiligen Geist. Und das, was du gerade gesagt hast, Kindschaft leben, Beziehung leben, beten, das ist bei jeder dieser Bibelstellen mit dabei. Da heißt es, dem, der euch vor dem Straucheln behüten kann, der euch untadlich stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem sei Ehre und Majestät und Herrlichkeit jetzt für alle Zeit und in Ewigkeit. Es kommt immer wenn so eine Stelle kommt, dann kommt auch der Hinweis darauf, ja, Beziehung zu Gott, die Beziehung zu ihm. Aber es gibt noch einen, den ich als Beispiel mal nennen wollte. Und das ist der König Saul. Saul ist für mich ein Paradebeispiel eines Menschen, der verwandelt wurde. Saul war ein ganz normaler junger Mann, groß, schön, vielleicht ein bisschen ehrgeizig. Und Gott sagte zu ihm, dass er König werden sollte durch den Propheten Samuel. Der Prophet Samuel begegnete ihm, als er gerade auf der Suche nach ein paar Eseln war, und sprach über ihm aus, pass auf, du wirst in diese Stadt kommen, wo die Wache der Philister ist. Wenn du von dort dann in die Stadt kommst, von der Wache, dann wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die kommen von der Höhe herab, und vor ihnen her sind Harfe und Pauke und Flöte und Zither. Und sie werden in Trance sein, in Verzückung. Und dann kommt der Geist des Herrn über dich und du wirst mit ihnen in Verzückung geraten. Dann wirst du verwandelt und ein anderer Mensch werden. So, also da stecken viele verschiedene Punkte drin, die ich jetzt nur anschneide. Mein Hauptpunkt heute ist wirklich Zufriedenheit auf der einen Seite, Unzufriedenheit auf der anderen und stell dich zwischen rein und lass dich vom Geist Gottes und vom Wort Gottes durchrichten und durchleuchten und sehen, wo du stehst und wo du Veränderung brauchst. Der Schritt, wie Veränderung geschehen kann, ist hier. Saul sucht die Gemeinschaft. Er ist nicht alleine. Saul sucht die Gemeinschaft. Saul sucht die Gemeinschaft. Saul geht in Gemeinschaft. Was bei uns hier drin fest verankert ist, ist, du musst das alleine schaffen. Die Sachen, die wir gesagt haben, sind herrlich. Beten, ja. Kindschaft Gottes, ja. Aber was unserer Seele fremd ist, was in unserer Kultur nicht vorkommt, ist gemeinsam, als Gruppe. Einer hilft dem anderen. Also, er sucht diese Schar von Propheten, dann scheint er irgendwie irgendwas mit Instrumenten noch eine Rolle zu spielen. Harfe, Pauke, Flöte und Zither. Ja, eine kleine Anregung ans Lobpreisteam. Könnten wir das hier vielleicht ersetzen durch... Nein, aber Lobpreis ist auch eine wichtige Sache. Und dann kommt der Geist des Herrn über ihn und der Geist des Herrn wandelt ihn um. Und der Geist des Herrn wurde auch vorher erwähnt, betend in Heiligem Geist. Und als Saul sich umwandte, geschahen all diese Zeichen und Gott gab ihm ein anderes Herz. Gott gab ihm ein anderes Herz. Moment mal. Saul war doch der, der dann versucht hat, David aufzupieken. Ein böser Geist von Gott geriet über Saul und Saul ängstigte sich. Den soll ich mir zum Vorbild nehmen? Nun, vielleicht nicht in diesen letzten beiden Punkten. Aber das Wort Gottes bezeugt ganz klar, Saul tat diese Dinge, Saul suchte die Gemeinschaft, der Geist Gottes geriet über Saul. Gott gab ihm ein neues Herz, das steht wortwörtlich drin. Warum dieses neue Herz nicht von Dauer war, steht in den Unterlagen zur Predigt. Amen.